Ein altes Ehepaar sitzt mit seinen schon erwachsenen Kindern, zwei Töchter sind es, beim Pastor. Und mitten im Gespräch fällt der Satz der einen Tochter und die sagt zu seinem Vater, hinter deinem Sarg gehe ich nicht her. Ja, sowas Ähnliches habe ich auch schon mal gehört in der Art. Aber dieser Satz ist das Ergebnis einer tiefen Verletzung aus der Kindheit dieser Frau. Sie wurde vom Vater anscheinend immer als die Dumme abgestempelt und fühlt sich deshalb benachteiligt. Und so kommt es, dass sie Jahre später diesen Satz sagt: Hinter deinem Sarg gehe ich nicht her. Es gibt ja viele Verletzungen, viele offene Wunden im seelischen und auch im geistlichen Bereich, die so ihre Auswirkungen zeigen, manche davon durchaus auch körperlich. Und eine der häufigsten Folgen, wenn innere Verletzungen nicht aufgearbeitet werden, ist eben Bitterkeit. Wir fühlen uns zu Recht oder auch nicht beleidigt, verletzt, werden immer empfänglicher für Kritik und entwickeln ein anklagendes Wesen, das eben nur mehr kritisiert. Oder wir reden ständig unablässig negativ über bestimmte Personen oder Sachen. Kennt ihr das? Wir haben ständig widerstrebende, kritische, ablehnende Gedanken über Menschen. Oder wir bleiben einfach weg, schlucken alles in uns hinein, ohne Heilung zu suchen. Das alles nennt die Bibel Bitterkeit. Und das ist Sünde. Es ist ein Leib, Seele und Geist zerstörendes Gift, diese Bitterkeit. Und Bibelkenner haben jetzt vielleicht einen Vers aus dem Hebräerbrief vor Augen. Und ich möchte mal im Zusammenhang ein paar Verse drumherum lesen. Hebräer 12, Verse 1 und 2 und dann 12 bis 15. Da schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs: Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu beenden oder zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf oder wie zwei Fußballmannschaften in der Arena, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Und wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Ein Bild, das auch, so wie Tim es heute Morgen schon gesagt hat, genauso in unsere Zeit heute passt. Ne? Stellt euch vor, jeder Fußballer würde mit einer Bleiweste spielen. Da kämen die auch nicht zum Ziel. Stattdessen, sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, sollen wir unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens oder wie wir es so schön kennen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Und ich möchte einen kleinen Sprung machen ab zu Vers 12. Darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie und lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Denn die lahm gewordenen Glieder dürfen sich nicht auch noch ausrenken, sondern sollen wieder heil werden. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Und jetzt kommt der Vers, auf den ich vorhin hingewiesen habe. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel oder einer Wurzel der Bitterkeit eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Der Hebräerbrief ist ja ein bisschen später entstanden. Da gab es schon Gemeinden, da gab es auch schon Erfahrungen aus Gemeinden. Und ich denke, dass der Schreiber des Hebräerbriefs, wer immer es war, durchaus auf diese Erfahrung zurückgreift, dass es Bitterkeit in der Gemeinde gibt. Wie entsteht denn diese Bitterkeit? Jemand hat mal geschrieben, die Bitterkeit ist wie ein Krebsgeschwür, das nicht nur die eigene Seele vergiftet, sondern auch große Schäden in der Gemeinde anrichtet. Und es ist eine Gefahr, vor der wir uns warnen lassen sollten. Denn in der Regel hinterlässt Bitterkeit tiefe Wunden, mindestens aber hässliche Narben. Und jede Wurzel dieser Bitterkeit nimmt irgendwann ihren Anfang. Und zunächst ist sie eben unsichtbar. Sie wächst im Verborgenen. Und das ist auch das Gefährliche dran. Denn Bitterkeit bleibt zunächst unbemerkt. Es ist wie ein Samenkorn, das in die Erde fällt. Und wird es nicht sofort ausgemerzt, beginnt eine Wurzel zu wachsen. Denkt immer so im Hinterkopf so ein bisschen die Gärtner und Gärtnerinnen unter euch an den Löwenzahn. Mit der Wurzel des Löwenzahns. Das ist so eine Sache. Ja? Aber Bitterkeit in uns schädigt eben auch unser gemeinsames Leben. Und manche Entzweiungen, manche weiteren Verletzungen, manche Streitigkeiten hätten vermieden werden können, wenn wir schneller auf diese Wurzel der Bitterkeit geachtet hätten. Und deshalb warnt uns eben der Hebräerbrief, sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Ich finde es spannend, was der Schreiber des Hebräerbriefs da schreibt, dass die Situation bei einem Menschen in seinem Leben eine ganze Gemeinde zerstören kann. Wir haben das oft genug erlebt und lesen es auch in Berichten aus der Kirchengeschichte, auch aus der jetzigen Zeit, wie Gemeinden dadurch kaputt gehen. Und diese Wurzel der Bitterkeit kann dann aufwachsen und immer größer werden, hat einen idealen Nährboden, wenn es um Situationen geht, mit denen wir nicht so richtig fertig werden. Zum Beispiel hadern wir mit Gott, weil wir seine Wege nicht verstehen, weil wir krank werden, weil wir Druck am Arbeitsplatz haben, Stress, Einsamkeit und vieles andere mehr taucht in unserem Leben auf und wir denken, wir sind doch gläubige Leute, das darf doch und kann doch nicht passieren. Und doch passiert es und Gott hat einen bestimmten Plan, den wir nicht wissen und erkennen können. Aber wenn wir den nicht annehmen, entsteht Bitterkeit. Oder wir hadern mit unseren Geschwistern. Wir haben Meinungsverschiedenheiten, wir werden nicht verstanden, wir haben Streit und so weiter. Und wir kriegen das nicht geregelt, aus verschiedensten Gründen. Und in Römer 12 steht ja so eine Hausordnung, aus der Tim vorgelesen hat, einen Vers oder zwei, die uns eigentlich sehr gute Hinweise geben, wie wir miteinander umzugehen haben, damit es eben nicht entsteht. Und so stehen am Anfang von Bitterkeit oft Ärger, Unmut oder gar Zorn über einen Bruder oder eine Schwester in der Gemeinde, die so ganz komisch ist, komisch denkt, sich komisch verhält, mit denen ich einfach nicht klarkomme. Aber wer diese Bitterkeit in seinem Leben zulässt, wer das in sich hineinfrisst, der wird eben nicht nur unglücklich, sondern der wird krank. Und wie gesagt, es ist Sünde. Und zunächst ist es etwas im Verborgenen. Man ist verletzt und beleidigt, man zieht sich vom anderen zurück und schon ist die Wurzel der Bitterkeit im Herzen und keiner ist davon verschont. Und dann wächst diese Wurzel, irgendwann kommt sie ans Licht, Bitterkeit wird sichtbar, aber eben auch spürbar, weil sie nicht nur den Menschen betrifft, sondern auch mein Umgang mit anderen betrifft es. Diese Bitterkeit baut Mauern auf. Aus einem Missverständnis wird Unverständnis. Aus Ärger wird Wut, aus Enttäuschung wird Frust. Und wenn wir dieser Bitterkeit erliegen und es zulassen, dass sie unser Herz beherrscht, dann geschieht was ganz Schlimmes. Wir verweigern Versöhnung. Es wird immer schwieriger zu vergeben, es wird immer schwieriger Versöhnung zu finden gemeinsam und je größer diese Wurzel der Bitterkeit wird, desto unmöglicher wird Versöhnung. Das ist das, wovor der Hebräerbrief uns warnt. Wer verbittert ist, ist ja oft nachtragend, zynisch, hart, kalt, unbarmherzig, lieblos und äußerst unangenehm im Umgang. Und denkt jetzt bitte nicht an den Bruder oder die Schwester sowieso, sondern guckt in euer eigenes Herz hinein. Wie begegnet ihr anderen? Die Folge davon ist, dass wir uns entweder isolieren, dass wir uns aus dem Weg gehen, dass wir uns trennen oder dass wir krank werden. Und die Saat ist aufgegangen und die Verbitterung wächst weiter. Auch das ist das Schlimme an Verbitterung, dass wenn wir sie nicht lösen können und bearbeiten können, dass sie immer stärker wird. Eins kommt zum anderen. Und das Problem des Einzelnen wird zu einem Problem aller. Das, was im Herzen eines einzelnen Bruders, einer einzelnen Schwester begonnen hat, belastet letztendlich die ganze Gemeinschaft. Aber das ist noch nicht alles, wovor der Schreiber des Hebräerbriefes warnt, im Zusammenhang mit Bitterkeit. Er warnt auch davor, dass unsere Verbindung zu Gott gestört oder zerstört wird. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von der Gnade Gottes ausschließt. Bitterkeit hemmt unsere Verbindung zu Gott. Sie hindert an einem gesunden Wachstum im Glauben. Und wir täuschen uns da manchmal mit der Gnade Gottes. Es ist nämlich nicht so, dass Gott seine Gnade irgendwann einmal weniger werden lässt oder gar auf Null gehen lässt. Wenn wir an der Gnade Gottes Mangel leiden, wenn wir das Empfinden haben, Gott ist nicht gnädig zu uns, dann liegt es nie an Gott selbst. Denn seine Gnade ist reichlich, überreichlich vorhanden. Und seine unverdiente Zuwendung zu uns ist jeden Tag neu. Die kann nicht knapp werden. Da ist genug da. In 2. Korinther 9, Vers 8 schreibt Paulus, Gott hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. So viel Gnade ist da. Die ist da. Für uns und um durch uns zu anderen Menschen zu fließen. Aber wenn diese Gnade fehlt in uns, dann liegt es an uns. Und es liegt nicht an Gott. Die Bitterkeit, so wie jede andere Sünde übrigens auch, hemmt diesen Fluss der Gnade von Gott zu uns und durch uns. Denn erst die Gnade Gottes verhilft uns dazu, Gutes zu tun. Es liegt nicht in unserem Menschsein, dass wir Gutes tun können. Es ist die Gnade Gottes. Und diese Gnade steht jedem Gedanken an Vergeltung, an Rache, an Heimzahlung entgegen. Wer in der Gnade Gottes lebt, sieht seine Geschwister mit anderen Augen. Er sieht sie als solche, die auch unter der Gnade Gottes stehen. Kinder Gottes. Und wenn ich die Gnade Gottes erlebe, dann weiß ich, dass Gott es nicht nur gut mit mir, sondern mit uns allen meint. Und dann steht auf der einen Seite Bitterkeit, Wut, Zorn und Geschrei und Lästerung. Und auf der anderen Seite steht Anteilnahme, Erbarmen und Vergebungsbereitschaft. Welch ein Gegensatz. Wenn wir die Bitterkeit in unserem Leben, wenn wir der Raum geben, dann geben wir letztlich dem Satan Raum in unserem Leben. Wir behindern das Wirken des Geistes Gottes und wir wundern uns, warum wir so wenig vom Geist Gottes oder von Gottes Gnade merken und spüren. Deshalb schau weg von der Bosheit der Menschen. Auch von der Bosheit der Geschwister. Lass dich nicht beeindrucken davon, dass der Bruder, die Schwester so unmöglich sind. Sondern schau auf die Gnade Gottes. Denke daran, dass Gott dein eigenes Leben und das Leben der Geschwister in der Hand hält. Jesus Christus wartet darauf, dass wir alles, was uns bitter macht, heilen lassen und nicht pflegen und gießen. Keiner von uns käme auf die Idee, den Löwenzahn zu gießen im Garten. Gut, das geschieht von selber durch den Regen, klar, aber wir kämen gar nicht auf die Idee. Aber wie oft gießen wir die Wurzel der Bitterkeit in unserem eigenen Leben und schauen noch drauf, wenn es aus Ärger, aus Streit entsteht, dass der andere ja vielleicht doch so dumm ist oder so komisch oder so schräg ist oder so gemein ist, und wir stellen uns das immer vor. Und so gießen wir die Wurzel der Bitterkeit. Jesus will, dass wir innerlich heil werden. Aber diese innere Heilung erfordert unsere Bereitschaft. Die geschieht nicht durch ein einfaches Gebet. Das wäre zu einfach. Das geschieht auch nicht, wenn ich einfach nur zum Bruder, zur Schwester sage, ja, ich entschuldige dein Verhalten. Nein, das geht alles tiefer. Es ist eben wie beim Löwenzahn. Es reicht nicht, wenn ich die Blätter und die Blume ausreiße, sondern ich muss schon die ganze Wurzel aus dem Boden holen, sonst kommt das Ganze wieder hoch. Aber warum fällt es uns so schwer, diese Wurzel der Bitterkeit auszureißen? Warum fällt es uns so schwer, an der Stelle offen und bereit zu sein? Es gibt da mehrere Gründe. Überlegt mal selber, was die Gründe sein können. Manchmal haben wir die Zusammenhänge, die zur Bitterkeit geführt haben, einfach noch nicht erkannt. Wir haben es noch nicht gecheckt, warum das so ist. Vielleicht, weil wir nicht aufrichtig sind. Vielleicht, weil wir gerne so geistlich fromme Christen sein wollen, die sowieso nichts falsch machen. Wir verdrängen das Ganze. Oder wir meinen, dass der Täter, der mir was angetan hat, den ersten Schritt machen muss. Er muss aufrichtige Reue zeigen. Dann bin ich vielleicht bereit, an diese Wurzel der Bitterkeit zu gehen. Der andere muss den ersten Schritt gehen und um Vergebung bitten. Dabei sagt Jesus in der Bergpredigt ganz klar, wenn du zum Altar gehst, um deine Gabe dort zu bringen, und dein Bruder oder deine Schwester hat etwas gegen dich, dann geh du hin. Die Verantwortung liegt an mir an der Stelle. Oder, auch das gibt es, wir führen gewichtige Gründe an, warum wir unsere Bitterkeit nicht aufgeben, warum wir dem anderen nicht vergeben können. Dann werden so Gründe ins Feld geführt, die sehr äußerlich sind oft. Und das, was sehr oft auch eine Rolle spielt, ist, wir scheuen die harte Arbeit an uns selbst. Aber wenn es darum geht, dem Heiligen Geist zu gestatten, die Vergangenheit aufzuarbeiten, dann ist das oft viel Arbeit. Dann ist das nicht in ein, zwei Sätzen abgetan. Um die eigene Schuld an der Verbitterung zu erkennen, braucht es manchmal sehr viel Zeit und sehr viel Arbeit. Und ich war in meinem Leben jetzt bis jetzt dreimal auf Reha, hatte jedes Mal dort auch Gespräche, wo es um ganz konkrete Punkte in meinem Leben ging. Und ich habe gemerkt, wie schwierig das ist. Und wie viel Bereitschaft es braucht, um auch selber auf die eigenen Schwächen und Fehler und Versäumnisse draufzuschauen. Es ist manchmal sehr beschämend, aber es ist ein guter Prozess. Und der muss ja nicht in aller Öffentlichkeit geschehen. Er kann ja oder soll ja auch eher im kleineren Rahmen passieren. Oft meinen wir halt, den Blick auf alle unangenehmen Erfahrungen, die wir bis jetzt gemacht haben, aus den Augen, aus dem Sinn. Am liebsten nichts davon wissen wollen. Ja? Den Rücken drehen und sagen, nee, damit habe ich nichts zu tun. Das wird schon irgendwie, wird schon eine Lösung geben. Aber wisst ihr, das ist so, wie wenn ich meinen ganzen Müll immer in die Abstellkammer reinräume. Immer rein in die Abstellkammer, immer in die Abstellkammer. Ja? Und irgendwann kommt der Moment, wo ich die Tür aufmache, weil ich wieder was reinräumen will in die Abstellkammer, und der ganze Krempel kommt mir entgegen. Und genau das passiert, auch wenn ich mit meiner Vergangenheit nicht ins Reine komme. Der ganze Krempel, den ich irgendwo verstecke, der wird irgendwann, meistens dann, wenn ich es nicht haben will und ich gar nicht brauchen kann, wird er über mich kommen. Das ist mit dem verdrängten Innenleben leider so. Unangenehme Dinge wie Ängste, Groll, Bitterkeit, Enttäuschung, Schuld. Wenn ich die im letzten Winkel meiner Seele verstau und glaube, sie würden mich nicht mehr belästigen, dann erleide ich einen großen Irrtum. Und auf der anderen Seite verstecke ich es oft so tief, dass ich ohne Hilfe von außen gar nicht dran kann. Und deshalb gibt es Menschen, die therapeutisch helfen bei sowas. Und das ist oft wirklich notwendig. Die andere Seite, oder ja, die andere Strategie ist, dass das, was mich verletzt hat, mich verbittert hat, zur bestimmenden Kraft meines Lebens wird. Zur prägenden Normalität. Ich bin ein verletzter, ein verbitterter Mensch und das zeige ich allen und das lebe ich aus und das prägt mein Tun, mein Handeln. Vielleicht kennt ihr solche Leute. Als ich damals in der Schule, in der Oberstufe, meine erste große Liebe einem Schulfreund erzählt habe, brühwarm, und dann erleben musste am nächsten Tag in der Früh in der Klasse, dass er es genauso brühwarm allen weitererzählt, was ich ihm im Vertrauen erzählt habe, dann war er kein Freund mehr von mir. Könnt ihr euch ja vorstellen. Aber diese ganze Situation hat mich so verletzt und mein Leben geprägt über etliche Jahre, dass ich eine lange Zeit nicht in der Lage war, meine Gefühle auszudrücken. Diese Verletzung, diese Verbitterung von dieser einen Situation hat dazu geführt, dass sie mein Leben geprägt hat. Und erst in einem längeren seelsorgerlichen Prozess habe ich mich lösen können davon. Ich meine, ihr kennt mich ja mittlerweile auch, nicht unbedingt ein Mensch, der seine Emotionen so vor sich herträgt, so wie manche andere Leute. Aber ich habe kein Problem mehr, meine Emotionen zu zeigen. Freude sowie Ärger. Den Ärger, den ihr an mir seht, den mögt ihr manchmal nicht, das weiß ich. Das sagt ihr mir auch manchmal. Aber ehrlich zu sein über etwas, was ich empfinde, das auch auszudrücken. Auch diese Angst ist weg, jemand könnte es irgendwie missbrauchen. Aber erst als ich bereit war, mich selbst und mein Verhalten selbstkritisch anzuschauen, an der Stelle, habe ich die Ursache für diese Verbitterung erkannt und konnte sie mit Gottes Hilfe und mit der Hilfe eines Seelsorgers auch verarbeiten. In beiden Fällen, ja, also egal ob ich alles hinter mich schiebe und von nichts was wissen will oder ob ich es vor mir hertrage und mein Leben bestimmen lasse, in beiden Fällen verlieren wir die vertrauensvolle Beziehung zu Gott. Das ist eben das Problem mit der Bitterkeit, dass wir die Gnade Gottes nicht mehr empfangen können. Nicht, dass sie nicht da wäre. Und unser Glaube reduziert sich dann sehr oft auf äußere Formen. Hauptsache, ich lese jeden Tag in der Bibel. Hauptsache, ich gehe jeden Sonntag in Gottesdienst. Hauptsache, ich bete und andere kriegen das mit, dass ich es tue. Hauptsache, ich gebe meinen Zehnten, was auch immer. Es bleibt letztlich eine äußere Form. Deshalb muss ich die Gründe für die Verbitterung offenbar werden lassen. Und dazu gibt es viele verschiedene Hilfen. Genaues Hinschauen, Gebet, seelsorgerliche Gespräche, Vergebungsbereitschaft, manchmal sogar auch therapeutische Hilfe. Gerade wenn traumatische Erlebnisse damit eine Rolle spielen. Ihr findet am Impulsblatt, das draußen liegt oder zum Download in der Communi-App steht, so ein paar Gedanken dazu, wie ich Verbitterung lösen kann bzw. bearbeiten kann. Aber das Wichtige dabei ist, egal welchen Weg ich wähle und was halt gerade dran ist, meine Offenheit und meine Bereitschaft ist gefordert. Erst wenn ich bereit bin, mich selbst mein Verhalten kritisch zu hinterfragen, erst dann kann Heilung geschehen. Echte Heilung. Und nicht einfach nur Schwamm drüber und wird schon wieder. Sondern echt Ketten werden gesprengt. Aber dazu braucht es wirklich meine eigene Bereitschaft. Und gemeinsam, auch als Gemeinde, dürfen wir die belastenden Geschehnisse der Vergangenheit mit Jesus anschauen. Verdrängen und drüber hinweggehen sind keine Lösung. Für mich als Einzelnen nicht, aber eben auch nicht als Gemeinde. Denn wenn Bitterkeit die ganze Gemeinde oder einen Großteil der Gemeinde betrifft, ist es längst höchste Zeit, hinzuschauen, warum das so ist. Oft braucht es dazu aber eine Hilfe von außen. Aber Jesus Christus verheißt uns, dass wir geheilt werden, wenn wir ihm das Quälende und Schmerzende und unsere Verletzungen hinlegen, ehrlich sind, auch ehrlich darin sind, was mein eigener Anteil dabei ist, warum das so passiert ist. Dann werden neue Kräfte frei für die Gemeinde, für mein eigenes Leben. Aber es ist deine Entscheidung, ob du den Heiligen Geist heilend in dein Innerstes hineinlässt oder nicht. Wenn du es nicht tust, dann fürchte ich, oder wenn wir es nicht tun, das gilt ja für mich genauso, wenn wir es nicht tun, haben wir wenig oder vielleicht auch keine Zukunft in diesem Wettlauf, von dem der Hebräerbriefschreiber schreibt. Wenn ja, dann erleben wir das, was Paulus im Philipperbrief schreibt, Philipper 3, Vers 13 und 14. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Bewusst lasse ich es zurück. Nicht, ich verdränge es, sondern ich lasse es bewusst zurück. Das heißt, ich muss es zuerst auch anschauen, bevor ich es bewusst zurücklassen kann. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Das Ziel liegt nicht in der Ewigkeit, sagt Paulus. Das Ziel liegt schon hier. Wir können hier schon Teilhaber sein an der himmlischen Welt. Aber Verbitterung verhindert das.